Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Kepler-Salon. Wir freuen uns, dass Sie bei einem so anspruchsvollen Thema so zahlreich gekommen sind. Sie kennen alle den Kepler-Salon, Sie kennen den Hausbrauch. Ich brauche Ihnen den jetzt nicht mehr, glaube ich, groß vorstellen. Erstens einmal werden Sie natürlich wie immer bewirtet, das möchte ich auch noch einmal dazu sagen. Wir werden ungefähr 20 Minuten, halbe Stunde einen Vortrag hören. Anschließend gibt es wieder Diskussion, da wieder die Bitte zu warten, bis Sie das Mikro bekommen, damit das auch auf Audiofile aufgenommen werden kann. Und ansonsten den Rest der Organisation dann später. Jetzt für den Anfang zum heutigen Thema, zu unserem heutigen Gast. Ich begrüße sehr herzlich Frau Doktorin, Professorin Herlinde Pauerstuder aus Wien. Herzlich willkommen. Die Philosophie dient ja der Orientierung des Menschen in wesentlichen Fragen, die da heißen, woher komme ich und wohin gehen wir? Und gerade diese Orientierungsfrage hat Frau Professorin bei der Anreise zum Kepler-Salon persönlich erlebt. Sie war nämlich an der falschen Adresse in Linz und wir haben sie gerade in letzter Minute noch umlotsen können zur richtigen Adresse. Also eigentlich schon ein recht philosophischer Einstieg in den heutigen Abend. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern es geht um das Thema globale Gerechtigkeit. Ein überzogenes, normatives Ideal? Fragezeichen. Frau Professorin Pauerstuder ist Philosophin, sie ist Inhaberin eines außerordentlichen Lehrstuhls an der Universität Wien für Philosophie. Sie hat studiert in Salzburg und in Toronto, ist seit 1996 habilitiert, hat zahlreiche Auslandsstudien und Aufenthalte, vor allem im amerikanischen Raum, in Harvard, absolviert und inne gehabt. Und sie ist, und dadurch ist sie uns auch besonders aufgefallen, die erste österreichische und bisher einzige Geisteswissenschaftlerin, die vom Europäischen Forschungsfonds mit einem sehr großen Forschungsstipendium ausgestattet wurde. Und zwar Advanced Grant heißt dieses Forschungsstipendium und das bekommt sie für das Projekt Transformation normativer Ordnungen. Worum es da genau geht, können Sie uns vielleicht noch sagen, soweit ich es ganz kurz sagen kann. Es geht um die Analyse, wie politische Systeme in totalitäre und diktatorische Ordnungen abgleiten, wenn das so richtig ist. Und das anhand des Beispiels Deutschland während des Nationalsozialismus im Wesentlichen. Heute geht es um das Thema der Gerechtigkeit, ein Thema, das uns in Zeiten wie diesen, denke ich, in unterschiedlicher Art sehr beschäftigt. Jeden von Ihnen wird wahrscheinlich sofort etwas einfallen, wenn wir fragen, ist diese Welt gerecht? Ist das, was wir erleben, in puncto Soziales, Entwicklungsförderung, Nachhaltigkeit, Wachstum, Ökologie, Ökonomie, ist das gerecht? Beziehungsweise welche Normen, welche Ideale können zu einer gerechteren Welt führen? Gerechtigkeit ist ein Begriff, den manche nur unter Anführungszeichen verwenden, sagen sie, weil er so viel benutzt und daher auch so viel missbraucht wird. Gerechtigkeit kann man ganz allgemein definieren als einen idealen Zustand des Miteinanders, indem es einen angemessenen, unparteilichen und einforderbaren Ausgleich der Interessen und der Verteilung von Gütern und Chancen zwischen den beteiligten Personen oder Gruppen gibt. Das ist die allgemeine Definition von Gerechtigkeit, auf die man sich im philosophischen Diskurs geeinigt hat, aus all den vielen Strömungen, die es dazu gibt und die zu dieser Begriffsbildung geführt haben. Heute also die Frage nach der globalen Gerechtigkeit, ist das ein Ideal, noch dazu ein normatives Ideal, also eines, das auch festgeschrieben und festgelegt werden kann, das tatsächlich lebbar ist. Sie haben sich darüber Gedanken gemacht und wir sind sehr interessiert, welche das sind. Bitte.
Ja, zunächst möchte ich mich sehr herzlich bedanken für die Einladung hierher nach Linz. Ich bin total überrascht, dass so viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind, weil bei Philosophie ist es doch meistens ein relativ abstrakter Diskurs. Ich möchte vielleicht damit beginnen? Gut. Ich möchte vielleicht damit beginnen, dass sozusagen die Perspektive jetzt auf das Thema ist die der Philosophie. Und Philosophie hat immer das Problem, sehr abstrakt zu sein. Es ist aber so bei der Philosophie, dass sozusagen die Grundlagen immer praxisrelevant sind, die Überlegungen. Und es ist so, dass sozusagen, wenn wir uns konkrete normative Fragen stellen, man sehr leicht immer in die Philosophie zurückkommt. Umgekehrt gibt es dann ein Abstraktionsniveau, das man unbedingt wieder herunterbrechen muss, um überhaupt zu sehen, was hat das für eine Aussagekraft. Ich habe Ihnen hier ungefähr aufgeschrieben, was unter Philosophie in dem Zusammenhang überhaupt zu verstehen ist. Das ist einfach, dass wir uns fragen, welche Prinzipien leiten überhaupt unsere moralischen und ethischen Überlegungen, wenn wir uns über die Frage der Gerechtigkeit Gedanken machen. Und ich würde Ihnen jetzt ganz gerne die erste Theorie der Gerechtigkeit vorstellen, die sehr wichtig geworden ist, mit Bezug auch auf ein Problem wie das der Weltarmut. Zunächst möchte ich Ihnen aber zunächst einmal ein paar Zahlen, ganz grob nur, die Daten der Weltbank, und die sind vor 6 Jahren, die Situation hat sich nicht verbessert, eher in manchen Gebieten verschlimmert. Die Daten der Weltbank, warum ich das von 2004 habe, weil das die letzten sind, die so einigermaßen verlässlich sind, ist die aktuellen Schwanken. Die Daten sind die, die Thomas Bogge, ein Autor, auf den ich heute auch eingehen werde, erhoben hat. Demnach sind ungefähr 830 Millionen Menschen chronisch unterernährt, fast 39% der Menschen lebt in Armut, 1 Milliarde haben keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser, 1 Milliarde fast keine angemessene Unterkunft, 74 Millionen Menschen sind Analphabeten und 218 Millionen Kinder arbeiten. Jetzt die Frage, berührt uns das oder berührt uns das nicht? Im Moment noch sind wir in Österreich in einer Situation, wo wir sagen können, das trifft ganz sicher nicht für uns hier zu. Aber was bedeutet das? Gibt es überhaupt einen Punkt, an dem uns das berühren sollte? Nun, in der klassischen Tradition der Moralphilosophie und politischen Philosophie gibt es, wenn man über normative Probleme, moralische Fragen nachdenkt, immer 2 Richtungen, und die möchte ich hier skizzieren. Die eine Richtung argumentiert immer stark vom Eigeninteresse und Selbstinteresse her und sagt ganz klar, moralische Probleme berühren uns nur, wenn es unsere Selbstinteressen betrifft. Die andere Tradition sagt, dass darauf kann man Moral nicht reduzieren. Moral muss uns auch moralische Probleme berühren, auch wenn sie nicht unsere unmittelbarsten Interessen berühren. Ich bin jemand, der sehr stark auf der Selbstinteresse-Schiene arbeitet, weil ich glaube, dass sozusagen moralische Übereinkünfte auch sehr viel mit Motivation zu tun haben, warum wir uns für bestimmte Normen entscheiden. Und hier ist das Selbstinteresse sehr wichtig. Die Frage, berührt uns das? Ganz sicher berührt es uns auch in unseren Selbstinteressen, weil wenn uns schon moralisch nicht bewegt, so bewegen uns zumindest die Auswirkungen dieses Problems, und es ist weltweite Migration heute in einem, wie man weiß, gigantischen Ausmaß und in einem Ausmaß, wo man auch sieht, dass Nationalstaaten an ihre Limits der Aufnahme kommen. Das nur für jene, die sagen, warum soll mich das überhaupt interessieren? Jetzt möchte ich zunächst auf die Theorien der Gerechtigkeit eingehen, wie man sie in der Philosophie kennt, und zwar auf die berühmteste aus dem 20. Jahrhundert. Und dann möchte ich darauf eingehen, wie sich die auf die Frage globaler Gerechtigkeit übertragen hat. Das ist der namhafteste Theoretiker der Gerechtigkeit aus dem 20. Jahrhundert, ist John Rawls. Das war ein amerikanischer Philosoph. Die Lebensdaten habe ich Ihnen aufgeschrieben. Er hat praktisch bis auf wenige Jahre hat er fast immer in Harvard unterrichtet und ein Buch geschrieben, das relativ umfangreich und kompliziert ist, eine Theorie der Gerechtigkeit. Und John Rawls kommt zu 2 Prinzipien der Gerechtigkeit. Das erste ist gleiche Freiheit, gleiche Freiheitsrechte für alle. Was ist unter Freiheitsrechten zu verstehen? Natürlich das Recht auf körperliche Sicherheit, aber auch Wahlrechte, das Recht sozusagen auch seine politischen Rechte auszuüben. von dieser ersten Ebene hat er unterschieden etwas, was sehr wichtig ist, das ist ein Verteilungsprinzip, ein Prinzip distributiver Gleichheit, und das hat er unterteilt in zwei Prinzipien, in ein allgemeines Prinzip der Chancengleichheit, dass er gesagt hat, allen Menschen müssen gleiche Chancen haben, worauf auf Positionen in der Gesellschaft, je nach Maßgabe ihrer Begabungen und Interessen. Und das zweite Prinzip, und das ist sehr wichtig für uns heute, für unser Thema, das hat er genannt Differenz- oder Unterschiedsprinzip. Und dieses Differenzprinzip besagt, dass Einkommensunterschiede zulässig sind, solange sie den größtmöglichen Vorteil der schlechtest gestellten Gesellschaftsmitglieder verbessern oder die Situation verbessern. Jetzt werden Sie sich fragen, ja, wie kommt er überhaupt auf diese, wie kommt Rawls überhaupt zu diesen zwei Prinzipien der Gerechtigkeit? Hat er die aus dem Nichts geholt oder sich einfach von seinen Intuitionen leiten lassen? Nein, er hat hier eine Argumentation versucht. Er hat gesagt, stellen wir uns vor, für Gerechtigkeit und Moral ist immer unerheblich der eigene Vorteil in der Überlegung, wer sie sind. Man sagt, wir gehen aus von einer allgemeinen Position der Gleichheit und dann überlegen wir uns, ausgehend von dieser Position der Gleichheit, nach welchen abstraktesten Prinzipien wollen wir eine Gesellschaft haben und strukturieren. Und dann hat er ein Gedankenexperiment eingeführt, um diese Situation der Gleichheit theoretisch herzustellen. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Ausgangsposition, wo Sie beschließen müssen, in welcher Gesellschaft möchte ich leben. Und Sie wissen nicht, wer Sie sein werden. Was bedeutet das? Sie wissen nur, dass Sie Mensch sein werden und Menschen mit ihren Verletzlichkeiten, ihrem Angewiesensein auf Hilfestellung anderer, falls sie in Situationen geraten, die nicht optimal sind. Und er hat folgendes festgelegt. Sie wissen nicht, wer sie später in dieser Gesellschaft sein werden. Sie wissen nicht, wie intelligent sie sein werden, wie gesund sie sein werden, wie stark sie sein werden, wie robust. Sie wissen nicht, in welche Familie sie geboren werden, in welche Hierarchie der Gesellschaft sie einnehmen werden. Konkret gesagt, sie wissen nicht, ob sie chronisch krank sind, behindert oder super intelligent und super leistungsfähig. Was er vergessen hat und was ihm später feministische Philosophinnen so stark vorgeworfen haben, er hat nicht den Gender-Faktor bedacht, ja, was wir heute automatisch würden. Also sie wissen nicht, ob sie Mann oder Frau sein werden. Für welche Gesellschaft werden sie sich entscheiden? Und dann sagt er, sie werden sich genau für diese Prinzipien entscheiden aus ihrem Eigeninteresse heraus. Und hier hat er sozusagen auch ein bisschen Entscheidungs- und Wahrscheinlichkeitstheorie verwendet, das können wir beiseite lassen. Er hat gesagt, wenn Sie rational, vernünftig überlegen und nicht wissen, wer Sie sein werden, werden Sie eine Gesellschaftsform wählen, von der, die Ihnen noch am meisten Sicherheit bietet, selbst wenn Sie am schlechtesten abschneiden. Ja, diese sozusagen dahinter steht ein Maximin-Prinzip der Entscheidungstheorie. Maximieren Sie also das Minimum, das ist angegriffen und kritisiert worden, aber das muss uns nicht interessieren. Das ist sozusagen die Theorie, die er dann sagt. Sie würden sich also für eine Situation entscheiden, wo Sie gewisse soziale Sicherheiten haben, auch wenn Sie das schlechtest gestellte Gesellschaftsmitglied sind.
Können Sie kurz vielleicht diesen größtmöglichen Vorteil an einem Beispiel zeigen, wenn Sie jetzt noch einmal nach vor, dieses Prinzip, dieses Differenzprinzip, das ausformuliert ist.
Der größtmögliche Vorteil, das ist zum Beispiel, nehmen Sie an, Sie sind behindert und chronisch krank, ja? Was ist für Sie unter den Bedingungen? Sie können es nicht ändern. Er sagt, es gibt eine Lotterie des Schicksals, ja? Da wird uns etwas zugewiesen und das ist nicht verfügbar. Sie können nicht darüber bestimmen, ob Sie eine Erbkrankheit haben oder von Geburt an behindert sind oder nicht, ja? lassen wir jetzt mal genetische Eingriffe weg, aber das ist sozusagen die Idee. Was ist der größtmögliche Vorteil in der Situation? Nun, dass sie nicht allein gelassen sind, dass sie bestimmte Ansprüche haben an das Gesundheitssystem. Und seine Idee ist die, dass Unterschiede in der Gesellschaft, Einkommensunterschiede zulässig sind. Er sagt, das ist überhaupt nicht eliminierbar. Es wird immer Menschen geben, die leistungsfähiger und begabter sind als andere. Nur, das ist ein Schicksal, sagt er, das sie in einem bestimmten Sinne nicht verdient haben. Was sie verdient haben, ist für ihre Leistung ein entsprechend hohes Einkommen zu bekommen. Aber nicht verdient haben sie, dass sie alle anderen ignorieren dürfen. Ja? Und deshalb stellt er sich das so vor, dass natürlich das eine einkommensungleiche Gesellschaft ist, aber für die Schlechtestgestellten ist immer noch gesorgt. Warum? Weil die besser begabten, leistungsfähigeren hier einen größeren Ertrag erzielen. Ich lasse das mal so stehen, darüber kann man diskutieren und das ist auch kritisiert worden. Es ist ihm vorgeworfen worden, das Problem der Versklavung der Talentierten. Er hat damit argumentiert, dass er gesagt hat, natürlich muss eine Gesellschaft leistungsfähig sein, wie ersetzt voraus eine soziale Marktwirtschaftsstruktur und er sagt, da wird es immer Unterschiede geben. Gut. Wenn wir das jetzt übertragen, diese Idee, diese Grundidee dieser Gerechtigkeitstheorie auf das Problem globaler Gerechtigkeit, so können wir uns fragen, sind wir überhaupt verpflichtet, ja, als Staaten, anderen gegenüber oder individuell Menschen, anderen gegenüber, die schlechter gestellt sind, etwas zu tun? Sind wir zu Hilfeleistungen verpflichtet, so wie wir innerhalb dieser Gesellschaft, in einer Gesellschaft, einer nationalen Gesellschaft, auf das Differenzprinzip verpflichtet sind? Was ergibt sich im globalen Raum? Nun hat Rawls hier interessanterweise gesagt, es gibt keine Hilfestellung für andere Menschen, die über sozusagen moralische Pflichten der Assistenz und der Hilfe hinausgeht. Ja? Und er hat sich die internationale Ordnung so vorgestellt, dass genauso wie in dieser Ausgangssituation, die ich Ihnen geschildert habe, wo die Gesellschaftsmitglieder überlegen, welchen Prinzipien der Gerechtigkeit sie aus ihrem Eigeninteresse heraus zustimmen würden. Genau das Gleiche können wir uns auf den globalen Raum erweitert vorstellen. Allerdings hat er gesagt, die Mitglieder, zwischen denen dann diese Prinzipien der Gerechtigkeit auf globaler Ebene beschlossen und diskutiert werden, sind nicht Einzelindividuen, sondern Staaten. Und das ist scharf kritisiert worden. Und zwar ist das kritisiert worden von Thomas Bogge, einem seiner Schüler. Und zwar hat Bogge gesagt, was Rawls eigentlich macht, ist nicht eine Theorie globaler Gerechtigkeit. Was Rawls entwirft, ist einfach eine internationale Ordnung, wo Staaten zueinander in bestimmten Relationen stehen. Ja? Und warum hat Bogge das kritisiert? Bogge hat gesagt, es gibt Staaten, die haben eine so starke ungerechte Binnenstruktur, die haben eine so starke, extrem ungerechte Binnenstruktur, dass es einfach unglaublich ungerecht gegenüber den Einzelindividuen dieser Staaten ist, wenn man sie nicht berücksichtigt. Welche Staaten sind hier gemeint? Natürlich jene, die einen Diktator oder ein diktatorisches Regime haben, möglicherweise noch ein korruptes Regime, das sozusagen alle Ausgaben in Militärausgaben oder für die oberste Schicht steckt und die Bürger unten sind nicht berücksichtigt. Und insofern hat Thomas Bogge das stark kritisiert und er hat gesagt, die Einheiten auf der globalen Ebene, die relevant sind, müssen die einzelnen Bürgerinnen und Bürger sein. Die sind die relevante moralische Einheit, wie es den Einzelnen geht. Und weiters hat er gesagt, dass ein Theoretiker wie Rawls, ja, wenn er die Prinzipien nicht radikal auf den globalen Raum erweitert, einfach sich eines der Verletzung eines negativen Rechtes schuldig macht, nämlich des Rechtes auf Leben, Gesundheit und personale Integrität. Und an was hat sich Pogge orientiert? Pogge hat sich natürlich an diesen Zahlen orientiert. Ja, er sagt, hier sterben Menschen. Und Menschen sterben hier, und das ist die Verletzung eines sogenannten negativen Rechts, des basalsten Rechts, nämlich des Rechts auf Leben. Und insofern können wir nicht sozusagen, wenn wir auf die globale Ebene gehen, ja, das Problem der globalen Gerechtigkeit einengen auf Relationen zwischen Staaten, sondern wir müssen die einzelnen Individuen im Blick haben, weil auch die einzelnen Individuen sterben oder leben. Gut. Wie sollen wir jetzt mit diesem Problem umgehen? Das Problem ist nämlich das folgende, dass sozusagen der Einwand gegen einen Ansatz wie der von Pogge ist die Frage, ist das nicht zu anspruchsvoll? Ja? Und vor allem bürdet Pogge auch den einzelnen Bürgern wohlhabender Staaten relativ starke Hilfspflichten für andere auf. Ja? Er kritisiert also sozusagen uns als die Profiteure einer Ordnung, also als Menschen, die von einer ungerechten, insgesamt globalen Wirtschaftsordnung profitieren. Und er sagt, wir selber verletzen dann das Lebensrecht der anderen.
Und das meint er so individuell, wie es da steht?
Es meint es so individuell, wie es da steht. Und er sagt, wir haben jetzt eine Pflicht, die Opfer dieser ungerechten Ordnung zu schützen. Und wie sollen wir das? Wir sollen das nicht nur, indem wir zum Beispiel für karitative Organisationen spenden, sondern wir haben auch eine Pflicht, gegen ein ungerechtes soziales System zu opponieren und dieses zu reformieren. Und daraus entstehen für uns relativ ziemlich große moralische Verpflichtungen anderen armen Menschen gegenüber. Ich habe es Ihnen hier jetzt noch einmal zusammengefasst. Es gibt also John Rawls, aber auch ein Theoretiker wie Thomas Nagel. Thomas Nagel hat auch viel über das Problem globaler Gerechtigkeit geschrieben. Die sagen, wir haben nur Hilfspflichten gegenüber armen Staaten und Menschen. Und sie argumentieren immer mit dem Unterschied negativer und positiver Pflichten. Negative Pflichten sind sehr stark. Aber, so diese Theoretiker, wir verletzen nicht direkt negative Pflichten anderer. Wie kann man diesen Unterschied hier begreiflich machen? Den Unterschied hat eine britische Philosophin, Philippa Foot, etwas an einem drastischen Beispiel erläutert. Sie hat gesagt, es gibt einen Unterschied, ob wir Menschen in Kenia sterben lassen oder ob wir sozusagen aktiv hinfahren und sie töten. Ja, das ist sozusagen der Unterschied. Und Leute wie Pogge sagen, eigentlich gibt es hier zwischen negativ und positiv keinen großen Unterschied, denn zählen tut das Ergebnis. Was ist das Ergebnis? Diese konkrete Person stirbt verhungert oder stirbt vorzeitig, besonders Kinder an Krankheiten, die man mit einer einfachen sanitären Einrichtung hätte vermeiden können. Gut. Ich möchte Ihnen jetzt noch gerne ein bisschen mehr die Theoretiker der globalen Gerechtigkeit vorstellen. Und dann möchte ich zurückkommen nochmal auf die Frage, wie soll man das einschätzen, wie soll man damit umgehen und was meine persönliche Meinung ist. Ich habe Ihnen hier einen anderen Theoretiker aufgeschrieben, das ist Harry Frankfurt. Und Harry Frankfurt hat nicht zum Problem der globalen Gerechtigkeit gearbeitet, aber hat zum Problem der Gleichheit gearbeitet. Und ich habe Ihnen hier das aufgeschrieben. Wesentlich ist immer ein abstrakter Gleichheitsstandard. Alle Menschen verdienen gleiche Achtung und Anerkennung. Aber davon zu unterscheiden ist dann die Ebene der distributiven Gleichheit. Und die Frage ist, hier können wir nicht Gleichheit herstellen im Sinne eines genau gleich viel. Ja, warum? Es ist schlicht nicht realisierbar. Sie können Menschen gleich viel Einkommen geben. Nach einer gewissen Periode wird sofort eine Ungleichheit da sein. Warum? Weil Menschen haben unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Konzeptionen eines lebenswerten Lebens, was sie als gut verstehen. Und der eine wird mehr Freizeit genießen und die andere wird härter arbeiten. Und es werden sofort Einkommensunterschiede sich ergeben. Ja? Wesentlich aber ist, welche Ungleichheiten, welche Unterschiede sind verdient und welche sind nicht verdient? Welche sind ausgleichswürdig und welche sind nicht ausgleichswürdig? Und wenn jemand gerne mehr Freizeit hat und eine andere Person dafür mehr arbeitet, ist es sicher keine unverdiente Ungleichheit. Wenn aber jemand stark behindert ist von Geburt an, so werden wir sagen, ja gut, hier ist eine Ausgleichswürdigkeit gegeben. Warum? Weil ein chronisch kranker oder behinderte Person ist nicht dafür verantwortlich, ist nicht schuld, ja. Und in Sozialstaaten gehen wir ohnehin nicht nach der individuellen Schuldwürdigkeit vor, sondern wir haben bestimmte Klassen und gruppieren das. Gut. Was sagt Harry Frankfurt jetzt allgemein? Harry Frankfurt sagt, wesentlich, ja, ist nicht das gleich viel wie der andere oder wie die andere Person. Wesentlich ist, über einem bestimmten Standard zu sein. Ja, dieses Limit ist wesentlich. Und dieses Limit bestimmt sich weltweit unterschiedlich. In einem sozusagen Industrieland ist die Schwelle wesentlich höher als in einem Entwicklungsland. Und Harry Frankfurt sagt, alles, was darüber ist an Ungleichheiten, sagt er, ist irrelevant und es fällt mehr oder weniger in die Kategorie des Neides. Und darüber kann man sicher heute Abend diskutieren, weil wenn man das ganz ernst nimmt, dürfte man sich über allzu hohe Bonuszahlungen für Manager eigentlich nicht mehr beschweren. Und ich glaube, das ist eine Linie, wo doch für viele Gerechtigkeitsintuitionen und Gerechtigkeitsverletzungen gegeben sind.
Aber könnte man diesen Standard zum Beispiel, wenn man bei uns über Mindestsicherung oder dieses Grundeinkommen oder so etwas diskutiert, damit meinen?
Ja, das kann man damit meinen, natürlich beim Grundeinkommen. Nur ist da wieder etwas zu bedenken, über das man diskutieren muss. Das ist die Leistungsfähigkeit dahinter. Weil wenn Sie zurückgehen zu Rawls, das habe ich Ihnen hier aufgeschrieben, für Rawls ist das Leistungs- und Effektivitätsprinzip einer Gesellschaft sehr wesentlich und Rawls ist kein Vertreter eines arbeitsunabhängigen Grundeinkommens. Ich auch nicht im Übrigen, aber darüber können wir diskutieren. Ja? Ich halte davon wenig. Aber das ist ein Punkt. Aber etwas anderes ist ein Mindeststandard, den man hat und ob man darüber diskutiert. Nun, auf der Ebene globaler Gerechtigkeit und besonders in Bezug jetzt auf das Problem Weltarmut, ja, ist natürlich so ein Mindeststandard eine Leitidee. Und hier sind zwei Theoretiker sehr führend geworden, die sehr eng zusammengearbeitet haben, Amartya Sen und dann eine Philosophin, die von ihm viel übernommen hat, aber auch seine Theorie ergänzt hat, das ist Martha Nussbaum. Amartya Sen ist Ökonom und er hat sehr viel über das Problem von Armut und auch von Hungersnöten gearbeitet. Und Sen hat unglaublich interessante Studien zu Entstehen von Hungersnöten gemacht, dass Hungersnöte nicht gekoppelt sind an ein zu weniger Nahrungsmitteln in einer Gesellschaft. Hungersnöte entstehen vielmehr lokal, partiell, meistens in Staaten, die totalitaristisch oder diktatorisch sind, wo es keine freie Presse gibt. Und sie entstehen dann, wenn zum Beispiel in einem bestimmten Gebiet die Preise erhöht werden, ja, oder wenn bestimmte Berufsgruppen ausfallen, ja, wenn für diese Berufsgruppen überhaupt kein Bedarf mehr da ist. Das ist meistens oft bei Bürgerkriegssituationen der Fall, aber auch in Situationen, die tangiert sind von Kriegen oder Veränderungen in einer Gesellschaft. Aber die Gesamtnahrungsmenge in einer Gesellschaft kann da sein, es ist nur partiell für diese Region nicht zugänglich. Und Sen hat aus diesem Grund gesagt, wir brauchen viel feinere Standards auch, um Wohlergehen zu messen, als sie etwa die Weltbank hatte. Und die Weltbank hat inzwischen seine Kritik übernommen und die Standards auch verändert. Seine Idee war die, es kann nicht das Bruttosozialprodukt einer Gesellschaft zählen, sondern man muss das viel feiner aufschlüsseln, und seine Grundidee sind Fähigkeiten und Vermögen. Fähigkeiten und Vermögen, er nennt sie Capabilities, sind total relevant dafür, wie sich Freiheiten umsetzen in Lebensqualität.
Vermögen jetzt nicht in Geldwert,
nein,
sagt, sondern Vermögen im Sinn von Können, von, ja, Fähigkeiten.
Und da sage ich gleich was dazu. Ich gehe jetzt noch einmal zurück zu Rawls und sage noch etwas zur Theorie von Rawls, das ich bislang weggelassen habe, das aber sehr wichtig wird, um zu verstehen, worauf Senn und Nussbaum Wert legen. Sie haben hier gleiche Freiheitsrechte. Dieser Standard ist für Rawls prioritär. Er sagt, es darf nie der zweite Grundsatz, also egalitäre Geldverhältnisse oder Einkommensverhältnisse herzustellen, das darf nie Vorrang haben vor dem Prinzip gleicher Freiheit. Aber Sie sehen hier, dass das natürlich hier darum geht, Dinge zu verteilen. Und ich habe es hier Ihnen das Differenzprinzip in Form der Einkommensunterschiede aufgeschrieben. Aber hinter dieser Theorie steht natürlich auch eine Wertekonzeption. Was wird denn da überhaupt verteilt? Was wird denn überhaupt hier als Wert oder Gut gehandelt? Nun, im ersten Grundsatz sehen Sie Idee der Rechte, ja, persönliche Freiheitsrechte, ja. Und im zweiten, im Chancengleichheit und im Differenzprinzip, da steckt natürlich Einkommen dahinter, und er hat drei Kategorien von Grundgütern angenommen, Rawls. Rechte und Freiheiten, Einkommen und Vermögen, das sehen wir hier. Und jetzt hat ein sehr merkwürdiges Gut, von dem man nicht genau wissen, wie wird das verteilt. Er sagt, die Grundlagen der Selbstachtung. Und das müssen Sie sich so vorstellen, dass in dieser Theorie mit diesen Rechten, Chancen, Einkommen natürlich drin steckt, dass Menschen so geachtet werden von den Grundlagen und Prinzipien der Theorie her, dass man sagen kann, es ist eine Gleichheit hier, was die Möglichkeit ihrer Selbstachtung betrifft. Aber die Theorie läuft über Rechte, Einkommen und diese merkwürdigen Selbstachtungsgrundlagen. Und Leute wie Senn haben jetzt die Theorie kritisiert und auch andere und haben gesagt, hier ist ein zu starker Bias in der Theorie, nämlich bezogen auf Einkommen. Ja? Und Senn hat gesagt, es geht nicht nur darum, Rechte und Freiheiten zu verteilen, sondern auch darauf zu achten, wie sich die Dinge in Vermögen umsetzen. Und Senn sagt, manche Menschen brauchen ganz wenig und das bedeutet unglaublich viel, ja, zum Beispiel in einem Entwicklungsland. Und das, sagt Senn, ist zu berücksichtigen und drum dieser Standard der Capabilities. Wichtig ist also, wie sich Güter in Freiheiten transformieren. Was hat jetzt Martha Nussbaum gemacht? Martha Nussbaum, schauen Sie auf die Webseiten dieser Leute, das ist hochinteressant. Ja? Martha Nussbaum hat sehr viel gearbeitet zur griechischen Tragödie, zur hellenistischen Philosophie, aber auch zu Fragen internationaler und globaler Gerechtigkeit. Und ihre Kritik an Amartya Sen war, dass sie gesagt hat, ja, auch das ist viel zu unspezifisch, dieser Standard der Capabilities und Vermögen. Und sie hat sehr viel natürlich über Aristoteles auch gearbeitet und sie hat gesagt, bei Aristoteles finden wir eine Konzeption des guten Lebens und wie sieht die aus? Was ist wichtig für ein gutes Leben? Und das war tatsächlich in der antiken Philosophie so, dass die Maximierung von Reichtum und Einkommen zumindest für Aristoteles nicht das höchste Gut ist. Ja? Und das hat sie adaptiert und sie hat gesagt, sie hat eine Liste des Guten formuliert, die ist sehr einfach, nimmt sozusagen Rücksicht darauf, wie Menschen veranlagt sind und was für Menschen wichtig ist. Da ist natürlich der Faktor der Bedürftigkeit, der Sterblichkeit, der Verletzlichkeit, des Krankwerdens. Und sie hat eine Liste des Guten, die auch sehr gut passt, für die Entwicklungsethik formuliert, wo sie gesagt hat, wesentlich für Menschen ist auch, dass sie ihr Leben leben können, ihre fünf Sinne gebrauchen, ihre Anlagen entwickeln und also zum Beispiel Bildung, Schulsystem und all diese Dinge sind äußerst wichtig für sie geworden. Sie hat auch kritisiert die Theorie von Rawls und hat gesagt, Rawls, ganz ähnlich wie Pogge, Rawls erreicht die Einzelperson nicht und ganz wesentlich für sie ist natürlich der Faktor Geschlecht geworden, nämlich sie hat mit relativ viel gearbeitet zu armen Frauen in Indien, aber auch in Bangladesch und hat Bezug genommen auf Arbeiten auch anderer Ökonominnen. Und man weiß, dass diese Mikrokredite, die man Frauen gibt, unglaublich viel bewirken in der Entwicklungspolitik. Warum? Weil die Frauen dann sozusagen arbeiten können an ihren eigenen Sachen, unabhängiger werden, ihre Kinder ernähren können und solche Dinge. Jetzt sozusagen das Resümee der ganzen Geschichte. Meine persönliche Meinung ist, dass eine Theorie wie die von Pogge sinnvoll ist, um uns vor Augen zu halten, dass wirklich Einzelmenschen betroffen sind. Ja? Ich halte aber die Theorie für überzogen, wenn sie an uns selbst die Forderung stellt in einem Industrieland, dass wir sozusagen alles tun müssen, und sozusagen das nach dem Differenzprinzip vorgehen, global, und sozusagen wir arbeiten dafür, dass es andere möglichst viel bekommen. Warum halte ich das für überzogen? Ich halte es für überzogen, weil wir danach nicht leben können. Wir als Individuen, wenn wir unsere persönliche Moral definieren, können nicht ein Prinzip wie das Differenzprinzip, also ich muss sozusagen alles tun, um auszugleichen, wenn eine andere Person schlechter gestellt ist, das können wir nicht übernehmen. Warum? Er hat es formuliert, Rawls, er hat gesagt, Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen. Ja? Wir, die Institutionen haben gerecht zu sein oder ungerecht. Und jetzt werden Sie sagen, ja, aber auch wir können gerecht oder ungerecht sein in unserem Verhalten. Und ich denke, die Individualmoral funktioniert etwas anders als die Institutionenmoral. Und in erster Linie sind Theorien der Gerechtigkeit auf Institutionen gerichtet. Was ist mit dem persönlichen Verhalten? Das ist natürlich eine Frage, was wir am besten tun sollen, wie wir anderen armen Menschen helfen können. Sie werden sagen, ja, das Übliche ist, man spendet an karitative Organisationen und aber auch hier ist der institutionelle Faktor nicht unwesentlich. Man weiß inzwischen, dass gewisse Formen der Entwicklungshilfe zerstörerisch sind für die Infrastruktur in den Ländern, dass sie sozusagen die dann, wenn sie nicht richtig eingesetzt werden, einfach auch Eigeninitiative zerstören, die Menschen in noch größerer Abhängigkeit halten, dass sozusagen auch die korrupte Regime genau mit diesem Faktor kalkulieren. Es ist eine Frage, die nicht leicht lösbar ist, weil es sicher so ist, dass direkte Hilfe für manche Menschen gut ist. Man muss aber auch das ökonomische Gesamtsystem im Auge behalten. Aber interessanterweise hat Pogge hier auch Vorschläge gemacht, wie man sozusagen hier Verbesserungen machen kann, wie vor allem die auf der Ebene der Vereinten Nationen über zum Beispiel Ressourcenabgaben, Rohstoffdividenden, die man an Diktatoren vorbei einhebt und in einen Fonds einzahlt, wie man hier relativ effektiv auch institutionell vorgehen kann. Warum ist auch der institutionelle Zugang so wichtig? Die größten Faktoren, die Ungleichheit produzieren, sind korrupte politische Regime, Krieg, Bürgerkrieg, wirtschaftliche Ineffizienz und Ausbeutung von Rohstoffen in einem Ausmaß, dass der Zivilbevölkerung nicht zugutekommt, die Erträge. Die Frage aber bleibt, weil ich so stark diesen institutionenbezogenen Zugang betone, die Frage ist, sind nicht direkte Hilfeleistungen oft effektiver als das Ziel einer Reform politischer Institutionen? Was soll das bedeuten? Ja? Was sollen wir reformieren? Ist nicht direkt Menschen geholfen? Ich würde sagen, ja, aber es ist keine so strikte Pflicht, wie etwa das wäre, wenn man direkt jemanden verletzen oder töten würde. Das Beispiel, das immer gebracht wird, um diese direkte Hilfeleistung zu unterstützen, das ist das Beispiel einer Verpflichtung. Nehmen Sie an, Sie gehen durch den Stadtpark und im Stadtpark sehen Sie ein Kind und das Kind ist gerade in den Stadtparkteich gefallen. Natürlich haben Sie eine Pflicht, es zu retten. Und dieses Beispiel, die moralischen Intuitionen, die in diesem Beispiel sind, werden natürlich von vielen Theoretikern benutzt, die sagen, zeig mir den Unterschied auf. Zeig mir den Unterschied auf zwischen dem Kind im Stadtpark nicht zu helfen und dem Kind, das in einem Land, in einem Entwicklungsland stirbt oder nicht mal 5 Jahre alt wird, bloß weil es eine Impfung nicht bekommen hat. Zeig mir den Unterschied. Und ich denke, das ist ein Argument, das man nicht leicht zurückweisen kann. Umgekehrt ist es auch nicht gut. Ich bin keine Anhängerin dessen, dass man Moral sozusagen überbordend macht, weil dann ist sie noch ineffektiver als sonst. Hier habe ich Ihnen noch einmal das aufgeschrieben, die Unterschiede. Also Sie haben den institutionenbezogenen Ansatz, Sie haben den personenbezogenen Ansatz. Und das Problem hier ist auch, dass wenn man zu stark personenbezogene Moralvorstellungen hier einbringt, die Grenzen zwischen politischen Konzeptionen der Gerechtigkeit und persönlicher Moral viel zu fließend werden. Und ich denke, es ist wichtig, die auseinanderzuhalten. Zudem glaube ich, dass im Moment relativ weniger Sympathien für personenbezogene Ansätze da sind. Warum? Wir erleben gerade eine Periode, wo unglaublich viel durcheinander geht und das auf institutioneller Ebene. Ja? Das nicht nur auf der Ebene von Personen. Wenn Sie denken, dass im Moment also Milliarden verschoben werden und nicht mehr klar ersichtlich ist, nach welchen Kriterien und Gegebenheiten, dann ist eine Verunsicherung im Moment auch da, die sich sicher hier reflektiert. Ein weiterer Punkt ist, und das wird von Theoretikern wie Pogge stark ins Spiel gebracht, nationalstaatliche Grenzen sind nicht haltbar. Ja? Nationalstaaten sind also sozusagen verantwortlich auch für Ungerechtigkeiten. Denken Sie etwa daran, dass Einwanderung, Asylgesetzgebung und so weiter. Die Frage ist, gibt es eine Pflicht zur Auflösung von Nationalstaaten? Und die Frage ist dann, würden wir Nationalstaaten auflösen? Und wir haben gerade eine Periode erlebt, wo man versucht hat, eine größere Ebene einzuziehen. Und die Frage ist, sind diese sogenannten dann transnationalen Regierungsinstitutionen, sind diese gerechter? Die Frage, ich nicht. Ich bin nicht der Meinung, dass nationalstaatliche Grenzen allein verantwortlich für Ungerechtigkeit sind. Ich halte das durchaus für zulässig. Aber die Frage ist, mit globalen Institutionen, sind die gerechter? Und die Frage ist, üben diese geringeren Zwang aus als die Nationalstaaten? Was sind globale Institutionen? Denken Sie etwa an die World Trade Organization und andere Institutionen. Manchmal ist der Zwang hier sehr massiv, ja, beizutreten, Wirtschaftsübereinkommen zu unterzeichnen und so weiter. Und die Frage ist auch, wie verhält es sich mit deren Legitimität? Ja? Was bedeutet Legitimität? Wie können die sich rechtfertigen? Und viele dieser globalen Institutionen kommen ganz sicher nicht unter der Prämisse der Gerechtigkeit, sondern unter der Prämisse, wie erhöhe ich meinen Vorteil? Und hier die ausschlaggebenden Profiteure sind immer die großen Staaten, nicht die kleinen und schon gar nicht die armen Länder. Gut. Das war's. Ich glaube, ich habe zu lange gesprochen.
Okay, danke für diesen Aufriss in einer sehr komplexen Thematik. Mir ist jetzt so gegangen, dass eigentlich mehr Fragen als Antworten übrig geblieben sind. Darum gebe ich das Wort auch gleich an das Publikum weiter. Eine Wortmeldung habe ich schon gesehen. Einfach bitte mit Handzeichen, Sie bekommen ein Mikro und dann kann es schon losgehen. Bitte.
Ja, hallo, mein Name ist Siska. Ich muss sagen, ich bin etwas enttäuscht, weil ich irgendwie globale Gerechtigkeit mir anders vorgestellt hätte. Eine Diskussion über die globale Gerechtigkeit. Mir kommt es so vor, als ob Sie die bestehenden Institutionen, bestehende Staaten, bestehende Strukturen sehr stark verteidigen und auch Institutionen nicht allzu viel zutrauen, obwohl wir ja als Individuen die Institutionen im Prinzip besetzen und ausmachen. Also ich weiß nicht, ich bin mir nicht klar, was eine globale Gerechtigkeit ist, wie Sie in welchem Sinne Sie das verstehen, weil ich sehe da ein großes Plädoyer für unsere westliche Welt, das einfach nur so fortzusetzen und dann eventuell auch noch ein bisschen Hilfestellung zu leisten in anderen Ländern. Also ich weiß es nicht, muss ich sagen.
Wollen Sie dazu?
Vielleicht sammeln wir ein bisschen oder soll ich direkt antworten? Direkt antworten. Ja, ich sehe den Kritikpunkt, den Sie anfügen. Leute wie zum Beispiel Thomas Burger, Martha Nussbaum sind hier wesentlich engagierter, vielleicht im Sinne, dass sie sagen, ja, es muss hier eine Umverteilung stattfinden. Es gibt einen Philosophen, den ich ausgespart habe, Peter Singer, der diese ganze Diskussion angeregt hat über globale Gerechtigkeit. Und Peter Singer hat eine scharfe Kritik an den Bürgerinnen und Bürgern von, sagen wir jetzt, der industriellen Welt. Er sagt, wir sind im Grunde alle Totschläger. Wir profitieren von einer weltweiten Wirtschaftsordnung, die so ungerecht ist, dass wir in Kauf nehmen, dass Menschen in anderen Ländern sterben. Wenn wir den Unterschied, ja, zwischen negativ, positiv, ja, nicht so hochspielen, sondern auf das Ergebnis achten, müssen wir wissen, welche Konsequenzen das hat. Pogge sagt das Gleiche. Ich bin nicht dieser Meinung. Ich bin nicht der Meinung, dass die Menschen industrieller Staaten, die individuellen Menschen industrieller Staaten dafür verantwortlich sind, dass Menschen in Entwicklungsländern sterben. Und das mag man, ich finde Ihre Kritik mehr als berechtigt und das ist auch richtig zu sagen, dass ich bin nicht eine Verteidigerin, aber ich...
Ist kein Kritik, ist ein totales Unverständnis, muss ich sagen. Ich meine, Kritik ist ja was anderes. Das ist ein totales Unverständnis, wenn es um globale Gerechtigkeit geht, was heute vorgetragen wurde. Es tut mir leid, aber ich verstehe es nicht.
Was verstehen Sie unter globaler Gerechtigkeit?
Ich glaube mehr an Ausgleich, als was wir bis jetzt haben, weil ich glaube, Sie sind eine große Verfechterin und auch die andere, Ross und so weiter, eine große Verfechter der hiesigen Situation, die wir uns im Westen sehr gut zurecht gemacht haben und Institutionen und was weiß ich und Nationalstaaten sollen das anderswo richten, ohne dass wir da angeblich eingreifen können.
Wenn ich mich da einmischen darf, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist Ihre Kritik jetzt nicht ganz zutreffend, nämlich dass ja doch der Ansatz da war, es geht um globale Institutionen. Also der Ansatzpunkt ist schon die Institutionen. Der Unterschied ist, ob jetzt sozusagen ich als Christine Heiden dafür verantwortlich bin, dass in Afrika ein ganz konkretes Kind heute verhungert, dass irgendwo in einem anderen Teil der Welt jemand, der behindert ist, keine Chancen hat oder in einem Gefängnis sitzt aufgrund politischer Verfolgung. Also bin ich für diese Einzelschicksale individuell verantwortlich. Und da sagen Sie, nein, das ist ein überzogener Anspruch. Ja. Aber wir müssen schauen, dass es globale Institutionen gibt, dass dort eine Veränderung stattfindet, sodass gerechtere Strukturen entstehen. So habe ich das verstanden, wenn ich da jetzt zwischen Ihnen beiden versuche zu vermitteln. Ist das?
Ja, das ist richtig, weil ich glaube nämlich, es bringt wenig, ja, das Problem so zu skizzieren, dass Individuum für Individuum verantwortlich ist. Warum? Weil es einfach unglaublich komplexe Faktoren sind, die ineinander spielen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass wir den moralischen Anspruch und das moralische Problem nicht damit lösen können, dass wir sagen, das geht uns nichts an. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber ich halte es für verfehlt, das rückzubinden auf die individuelle Ebene, weil sonst haben wir sozusagen ein karitatives, zwischenmenschliches Engagement und darüber ein ganzes Set von Institutionen, das eine ganze Menge unserer Anstrengungen ins Leere laufen lässt, wenn nicht zunichte macht.
Aber man könnte ja zum Beispiel sagen, wenn es auf der individuellen Ebene keine höchstmögliche Verpflichtung gibt, entsteht sozusagen auch in Gesellschaften, die dann ja wieder Institutionen bestimmen und Institutionen schaffen, kein Druck, überhaupt etwas zu tun. Weil eine Institution entsteht ja aufgrund von Entscheidungen von Menschen, die eine bestimmte philosophische, politische, moralische, religiöse Überzeugung haben und sich daher auf Standards einigen. Und ganz wenn man das zu niedrig ansetzt im persönlichen Bereich, kommt man möglicherweise überhaupt nicht weiter, weil man immer sagen kann, naja, die Weltbank ist halt wie sie ist und was soll man da schon machen und vielleicht protestieren wir mal oder so, oder?
Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Also sozusagen ausgehen, aber ich denke, wenn man die Zahlen anschaut, ja, wir müssen nur die Zahlen anschauen. Das ist Druck genug. Ja, ich glaube, davon können wir uns nicht frei machen. Aber es hat keinen Sinn, das Problem zu intensivieren oder versuchen, es durch sozusagen moralischen Überdruck zu ventilieren oder stärker zu machen.
Ja, wir reden hier nicht von Politik, wir reden hier von globaler Gerechtigkeit. Ich verstehe schon, was Sie meinen. Ich bin auch der Meinung, dass man das schlecht ändern kann. Aber der heutige Vortrag oder das heutige Thema ist ja globale Gerechtigkeit und nicht, wie wir da uns als Staaten oder Politiker oder irgendwelche Bürger da rausreden können. Ich habe gedacht, das wäre mehr ein moralischer Anspruch als ein ja, sehr pragmatischer Angehensweise, würde ich sagen.
Nein, ich glaube vielleicht, dass wir uns vor Augen halten, dass wir mit einer Philosophin reden, die natürlich versuchen muss, das Thema zu denken. Ja? Also Kategorien zu schaffen, um das denken zu können. Okay. Bitte.
Ja, bitte. Vielleicht kommen wir weiter, wenn wir nicht darüber sprechen, sind wir verantwortlich oder nicht verantwortlich, sondern wie weit sind wir verantwortlich? Das ist ein enormes Spektrum der Verantwortlichkeit. Allein wenn ich sage, ich leiste Widerstand, ich lasse mich nicht zum Objekt machen, sondern ich bin Subjekt und ich bin Handelter, nehme ich Anteil an dieser Verantwortung. Ich, der Günther Roth, kann weniger machen als der Herr Medvedev. Das ist ja klar, aber ich kann sehr viel machen.
Aber Sie wählen ja den Herrn Medvedev. Nicht den Herrn Medvedev, aber den Obama zum Beispiel. Jeder Präsident oder jeder Kanzler wird ja gewählt von seinem Volk, von seinen Leuten. Ist nicht so, dass er irgendwie Gott gegeben ist.
Entschuldigen, Sie wissen nicht, wen ich gewählt habe hier in Österreich. Und das ist, war sicherlich weit weg von dem Namen, den ich genannt habe.
Aber vielleicht, wenn wir gerade bei dem Beispiel Russland sind, vielleicht kann ich das noch einmal etwas zuspitzen. Sie haben zuerst auch gesprochen von dieser Frage, sollen wir direkt helfen oder sollen wir sozusagen die Reform von Institutionen auch die in Staaten sind, anstreben. Also ich war gerade zum Beispiel auf einer Reise durch Sibirien, wo wir uns von der Zeitschrift, bei der ich arbeite, engagieren wollen für Kinder und Frauen, die dort sehr leiden. Und das Paradoxe ist ja, wir kommen mit dem Anspruch, dort Menschen zu helfen, denen es wirklich sehr schlecht geht, aber das in einem Staat, wo es viele Superreiche gibt.
Ja.
Und wo es die berechtigte Kritik gibt, wenn wir als mit unseren Sozialinstitutionen hinkommen und jetzt dort den Menschen in größten Elend helfen, haben die Superreichen überhaupt keine Veranlassung, ihr System zu ändern. Wir haben allerdings keine Möglichkeit, russische Verhältnisse zu ändern. Wie sollten wir das machen? Ja, also wir sind ja in einem ethischen Dilemma als Einzelpersonen. Was sagt da die Philosophie dazu?
Ja, in dem, das ist sozusagen jetzt genau der kritische Punkt, nicht? Und wenn man drum warne ich davor, ist rein auf individueller Ebene zu sehen, ja? Sie reflektieren ja genau den Hintergrund mit, ja, den institutionellen. Nur die Überlegung ist dann wirklich in dem Fall, wie dringlich ist das Problem, welche Möglichkeiten habe ich und stütze ich damit das politische System? Und ich glaube, in diesem Abwägungsprozess kann man sicher sagen, wenn man lokal in manchen Kontexten hilft, ja, zu sagen, dass man damit das politische System stützt, ist irgendwie überzogen und absurd, ja. Das System generiert sich aus anderen Faktoren und implodiert auch aufgrund anderer Faktoren. Aber wenn eine direkte Hilfeleistung möglich ist in Gebieten, wo eine Verbesserung erzielbar ist, dann soll man das natürlich selbstverständlich machen, ja. Aber das auszublenden, den Hintergrund, ja, die Problematik der riesigen Einkommensscheren, das wäre zu viel verlangt, weil das würde bedeuten eine wirkliche Naivität.
Aber das könnte schon heißen, dass man nochmal unterscheiden kann und sagen, es kann auch auf einer individuellen Ebene globale Gerechtigkeit geben, ja. Wenn eine Pensionistin in Österreich einem Waisenkind in Sibirien etwas von ihrem Geld gibt, dann ist es eine Form individueller, globaler Gerechtigkeit, also sagen wir mal transnationaler Gerechtigkeit zumindest, selbst wenn wir nicht von globaler Gerechtigkeit im Institutionenbereich reden können.
Aber selbstverständlich, darum steht ja hier auch nicht, wir haben Hilfspflichten gegenüber armen Staaten und Menschen und ich muss da jetzt ein bisschen den theoretischen Kontext dahinter erläutern, ja. Wenn Sie den Personen in Sibirien helfen, dann erfüllen Sie eine Ihrer moralischen Hilfspflichten. Und die sind da. Die sind nicht dispensierbar. Aber wenn Sie es aus bestimmten Gründen nicht tun oder unterlassen, dann haben Sie eine Hilfspflicht verletzt, aber Sie haben nicht, wie Pogge und andere sagen, die Menschen aktiv getötet praktisch, ja. Das ist, man muss hier sozusagen die moralischen Nuancen mitbedenken, ja. Verletzen Sie Lebensrechte so, dass Sie diese Menschen aktiv praktisch wie umbringen? Oder unterlassen Sie eine Hilfspflicht? Und ich glaube, dass man hier sehr vorsichtig sein sollte, damit zu sagen, dass wir als Individuen diese Menschen töten, weil das kommt, da muss man schon auch ein bisschen den ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Kontext mitbedenken. Und das war der einzige Punkt bei meinem Argument, ja, dass ich davor warnen würde, wieder zurückzufallen in eine Form, wie man mit dem Problem globaler Armut umgegangen ist, sozusagen doch vor einigen Jahrzehnten noch, wo man es rein also auf der individuellen Ebene mehr oder weniger moralisch verortet hat. Mhm. Das ist der Punkt.
Gibt es auf der Ebene der Philosophie, wir haben, das war jetzt auch der Einwand, es geht wieder um eine westliche Konzeption von Gerechtigkeit, um eine europäische, amerikanisch gedachte Konzeption von Gerechtigkeit. Gibt es aus anderen Teilen der Welt, gerade wenn es um globale Gerechtigkeit geht, Denker oder Denkerinnen, die bei uns berücksichtigt werden? Womit, falls es sie gibt?
Also die Philosophie zu sagen, dass diese Theorien der Gerechtigkeit jetzt sozusagen westlich sind, einen westlichen Bias haben und so weiter, das stimmt insofern, als sie angesiedelt sind im Kontext einer sozialen Marktwirtschaft bei Rawls. Und Rawls ist stark kritisiert worden. Als er die Theorie entworfen hat, das war 1971, war natürlich die Kritik von marxistischer und linker Seite da, die gesagt haben, wozu eine Marktwirtschaft? Und Rolf sagt, ich habe nichts dagegen, aber präsentiert mir eine Wirtschaftsform, die den Schlechtestgestellten so viel ermöglicht und gibt, wie eine Marktwirtschaft. Ja? Und warum legt er auf die Marktwirtschaft so Wert? Warum? Weil die Marktwirtschaft diese Idee, dass die Lotterie, die genetische Lotterie auszugleichen ist, am besten erfüllen kann, weil sie den Menschen am meisten an Arbeit und Leistung abverlangt. Und er sagt, präsentiert mir eine andere Wirtschaftsform. Und im Moment ist sicher so, dass man sicher stark wieder zurückgeht und etwa Theorien wie die von Harry Frankfurt, der zum Beispiel sagt, naja, wichtig ist, einen Standard des Überlebens zu sichern und darüber hinausgehende Ungleichheiten sind nicht relevant. Ich glaube, dass dieses Modell, ja, das wir ja auch im globalen Kontext, wenn es jetzt darum geht, ganz arme Menschen über eine bestimmte Schwelle zu bringen, wo wir das als sinnvoll erachten, dass dieser Standard sicher innerhalb der Industriegesellschaften im Moment überhaupt nicht gilt. Ja? Warum? Genau mit diesem, gegen diesen Standard revoltieren wir im Moment. Warum? Weil wir sehen, dass Einkommensunterschiede da sind und Einkommensunterschiede, die nicht etwas reflektieren, was für Rawls zentral war, nämlich das Prinzip, das Leistungsprinzip, und dass es gerechtfertigte Ungleichheiten sind. Im Moment erleben wir Ungleichheiten, die eben nicht gerechtfertigt sind, weil nicht einzusehen ist, dass Manager dafür noch Bonuszahlungen bekommen, dass sie ihre Betriebe ruinieren oder Banken mit öffentlichen Geldern gestützt werden müssen, weil sie vor dem Ruin stehen und dann die Manager dafür noch einen Bonus. Und das ist der Punkt. Und hier sieht man aber auch die doch sagen wir auch das Kritikpotenzial, das in einer Theorie wie bei Rawls ist. Es ist immer sehr leicht zu kommen und zu sagen, okay, das ist westlich kapitalistisch gedacht, das entspricht uns nicht. Aber man muss schon auch die dahinterstehenden Überlegungen sehen. Und es ist sehr, sehr schwer zu rechtfertigen, eine Metrik, wo alle genau gleich viel haben an Einkommen. Aber dass sozusagen wir inzwischen Ungleichheiten haben, die eben gar nicht gerechtfertigt sind, weil sie mit dem dahinterstehenden Leistungsprinzip nicht korrelieren, das ist ganz wichtig.
Mhm. Ja, ich wollte nochmal kurz zurückkommen auf die Frage, ob direkte Hilfe sehr sinnvoll ist, und ich würde nochmal auf das eingehen, wie Sie gesagt haben, das mit dem Mikrokredit, also das gefällt mir eigentlich sehr gut, weil es Menschen eigentlich, aus die Opfer sind, aus der Opferrolle herausholt. Das heißt, die werden auch aktiviert, und die meisten Formen der direkten Hilfe sind halt ist eine Hilfe, die Menschen halt in der Opferrolle bestätigt sozusagen. Ja? Und das andere holt sie eigentlich aus der Opferrolle heraus, aktiviert sie etwas zu tun, sie selbst etwas zu überlegen, auch sich selbst zu verwirklichen. Und da fällt mir auch wieder, wie Sie eingangs den Begriff der Selbstachtung erwähnt haben. Also wenn ich das Gefühl habe, auf Almosen angewiesen zu sein, also dann leidet meine Selbstachtung sicher dadurch. Wenn ich aber die Chance habe, ich krieg einen Kredit, ja, erstens einmal bin ich auf Augenhöhe mit dem Kreditgeber, ja, wenn ich aber Almosenempfänger bin, dann bin ich nicht auf Augenhöhe. Ja, das wollte ich einfach nur kurz erwähnen.
Ja, also vielleicht noch zum Hintergrund, so meine eigene Konzeption. Meine eigene Konzeption ist, dass die Autonomie zentral ist, und Autonomie heißt, sein Leben selbst definieren zu können. Das ist der zentrale Begriff. Und dann können Sie sozusagen den Anspruch auf bestimmte Grundgüter, können Sie damit rechtfertigen. Zu dem Autonomieprinzip ist zu sagen, das wird inzwischen auch wirklich in vielen karitativen Organisationen berücksichtigt, etwa auch die von der Caritas in Wien. Und zwar haben die haben Heime, wo obdachlose Menschen hingehen können, und diese Menschen, wenn sie hingehen, werden aufgenommen für eine Nacht und sie dürfen tagsüber nicht bleiben. Das klingt jetzt fürchterlich grausam, ja? aber es wird ihnen Unterstützung angeboten, aber tagsüber dürfen sie nicht in der Institution bleiben. Und jetzt werden sie sagen, Gottes Willen, dann wird er sich wieder betrinken und das Problem beginnt von neuem. Es wird Hilfestellung gegeben, indem auch signalisiert wird, es wird erwartet aber, dass diese Menschen tagsüber sich irgendwie versuchen, dann mit der Hilfestellung zu organisieren, dass sie Arbeit finden und so weiter. Ich kann das Modell jetzt nicht im Detail erläutern, aber ich war in so einem Haus im 16. Wiener Gemeindebezirk und mir schien der Ansatz sehr sinnvoll. Ja, also nicht zu sagen, okay, ihr könnt bei uns bleiben, ja, sondern es wird eine Tagesstruktur nach dem eingeführt und wie Sie sagen, es ist unter Umständen sinnvoller. Ja, es muss nicht immer gelingen und es wird auch nicht in allen Fällen gelingen, aber es ist eine Idee, die vermittelt, auch zum Beispiel armen Ländern, Menschen in armen Ländern, sie haben, es wird ihnen zugetraut, Gestaltungsraum. Dort, wo es sich wirklich spießt, ja, ist natürlich an den Frauenrechten, ja. Dort spießt es sich enorm, weil in bestimmten Staaten Frauen einfach nicht arbeiten dürfen. Was es bedeutet hat in Bangladesch, die mit diesen Mikrokrediten, die Frauen waren angefeindet und haben zum Teil Schutz gebraucht. Ja. So einfach ist die Situation nicht. Oder Sen selber, er ist ja in Inder und ist in Indien aufgewachsen, Sen selber schildert das Beispiel, dass in seinem Haus, also dass in den Auseinandersetzungen 47 zwischen Moslems und Hindus, ja, im eigenen Garten ein Moslem erstochen wurde, im Garten seiner Familie, der in einen anderen Ortsteil arbeiten gehen musste und das war verboten und so weiter. Also dieses Recht auf Arbeit, auch für Frauen, das ist ein extrem schwieriges Problem. Und zu Frauenrechten hätte ich dann noch etwas gesondert zu sagen, aber das lassen wir weg.
Das können wir schon noch machen. Jetzt haben wir dort zwei Wortmeldungen, habe ich gesehen. Drei, eins, zwei, drei.
Ja, es ist jetzt der Begriff eben Mikrokredite schon so oft gefallen und eben von Muhammad Yunus als Friedensnobelpreisträger für die Grameenbank in diesem Bereich. Aber das Entscheidende dort ist, das System ist eigentlich aus diesen Ländern heraus entstanden, eben aus Bangladesch heraus, vor Ort, eine räumliche Zuordnung. Wie Sie, Frau Heiden, früher gesprochen haben, auch in dieser Unterstützung in Sibirien, oder auch, ich bin sehr skeptisch, was also diese Patenschaften von Kindern in der dritten Welt anbelangt, weil ich sehe die Gerechtigkeit ja nicht nur immer im Vergleich. Also ein Kind in Bangladesch empfindet nicht ungerecht ein Managergehalt bei uns, sondern es ist immer ein räumlicher Kontext zu sehen. Und ist ja nicht das Problem auch, dass wir hier einen Anspruch erfüllen und sagen von unserer Seite aus, wir greifen individuell in eine andere Räumlichkeit ein, glauben jemandem individuell zu helfen und in diese individuellen Helfer übersehen wir sozusagen dieses Gleichmäßige oder der Mensch versucht in seinem Umfeld eine gewisse Gleichmäßigkeit zu erreichen und dadurch in der Empfindung vielleicht sogar auch Ungerechtigkeit noch mehr verstärkt, weil eben dann einer spezifischer Person geholfen worden ist, aber nicht dem gesamten Umfeld und hier eigentlich eine verstärkte negative Empfindung entsteht. Wie stark ist dieses Räumliche zu ordnen, weil wir immer sehr jetzt zwischen verschiedenen Regionen der Welt springen und nicht also dieser räumliche Gleichklang versuchen herzustellen.
Wobei man vielleicht, wenn ich da noch ergänzen darf zu dieser Wortmeldung, die Räumlichkeit ist eine Dimension der Gerechtigkeit, aber bei den Reisen, die ich bisher gemacht habe, habe ich festgestellt, es gibt ja fast kein Dorf auf der Welt, wo die Leute nicht ein Fernsehgerät besitzen. Und über diese Fernsehgeräte ja wieder zu zumindest allen Bildern kommen, die Welt ausmachen und wahrscheinlich auch das Empfinden von Gerechtigkeit, zumindest von Chancengerechtigkeit oder von Verteilungsgerechtigkeit beeinflussen, nehme ich an.
Ja.
Bitte.
Die Sache mit dieser lokalen Situierung, das ist ungemein wichtig, ja, weil man sozusagen den Kontext bedenken muss. Es kann etwas unmöglich sein in einem bestimmten Land, in einem Gebiet, es ist möglich in einem anderen und es fruchtet. Die Sache mit den Mikrokrediten, besonders für Frauen, hat relativ gut funktioniert. Insgesamt, ja, ist es in Bangladesch unglaublich schwer, eine Verbesserung zu erreichen. Und in manchen Regionen, wie Sie wissen, geht überhaupt nichts mehr. Es ist ein totaler Rückschritt auch zu bemerken, wieder an Frauenrechten. Und das ist aber nicht nur... Das sind auch Strukturen, die provoziert werden. Natürlich denken Sie an Afghanistan im Moment von einfach Kriegen. Ja, das sind einfach, und darum denke ich, dass hier diese Faktoren einfach auch zu bedenken sind. Wir dürfen einfach nicht naiv sein und Bürgerkriege und so weg außer Acht lassen. Man kann versuchen, was möglich ist, aber Afghanistan ist ein eigenes Kapitel, aber in Bangladesch hat das wirklich funktioniert sehr stark. Ja.
Und die Frage nach den Patenschaften als ganz konkretes Beispiel, halten Sie das für sinnvoll?
Das mit den Patenschaften halte ich für sinnvoll. Es gab aber immer wieder Korruptionsfälle. Ja, das ist die eine Geschichte, und die andere Geschichte ist, also die Patenschaften funktionieren so, sie spenden an World Vision oder eine Organisation einen bestimmten Betrag monatlich, und sie haben ein Patenkind, und das Patenkind schreibt ihnen ab und zu einen Brief, ja, wie es dem Kind geht, und da gibt es viel Kritik. Ja, man sagt also, dass man weiß gar nicht, ob ihr Geld diesem Kind zugute kommt und so weiter. Aber dazu möchte ich nicht sagen, es gibt Institutionen, die funktionieren, und es gibt welche, die weniger funktionieren. Es gibt natürlich Formen direkter Hilfeleistungen, die blendend funktionieren. Also eine Schulkollegin von mir ist Ärztin, und die ist nach Afrika gegangen, nach Kamerun, hat dort ein Spital und ganz Bludens spendiert jährlich so und so viel, weil man weiß, die Elisabeth hat das in ihrem Spital, da fahren auch die Leute hinunter und so weiter. Gegen solche Formen der Hilfeleistung hat, glaube ich, niemand irgendetwas nur einzuwenden. Nur der Punkt ist, die machen nicht das Gros aus, ja. Aber es verbessert für viele Menschen sehr viel, ja.
Okay, bevor ich zu meiner eigentlichen Frage komme, vielleicht noch ein, zwei Worte zu Mohamed Yunus, nachdem ich vor zwei, drei Monaten das Vergnügen hatte, ihn live zu erleben. Er ist ja ein Sinnbild durch diese Mikrokredite geworden, ist aber trotz seiner mittlerweile knapp 75 Jahre sehr aktiv weltweit mit der Werbung für sein direktes Modell des Social Business macht, wo auch vor wenigen Wochen, drei Tage in Wien, wo er mit jungen Studenten Werbung direkt gemacht hat für diese moralischen Werte, wieder zurückbringen in das Geschäftsleben und darauf pocht, dass man nicht nur durch die Vermehrung vom eigenen Wohlstand Zufriedenheit erlangen kann, sondern auch dadurch, dass ich bei anderen Menschen helfe, wie auch immer. Als Beispiel hat er damals in Köln, wie ich ihn getroffen habe, in einem Vortrag erwähnt, Adidas hat jetzt ein Modell gemacht, dass sie Sneaker, er hat so gemeint, die ärmsten Länder der Welt, was sie brauchen, alle sind Schuhe, man braucht Schuhe. Und jetzt hat Adidas durch die Einkünfte, die sie in Europa oder in reichen Ländern gemacht haben, es geschafft, einen Sneaker in Bangladesch und in Indien für einen Dollar auf den Markt zu bringen, und jemand, der kein Geld hat, wie er meinte, für den ist auch ein Dollar für einen Sneaker sehr, sehr, sehr viel Geld. Darum ist es auch so notwendig, dass genügend Geld für die Forschung und Entwicklung von Adidas zur Verfügung stand, um diesen Sneaker auch qualitativ wertvoll zu machen. Das war ein paar Worte zu diesen Mikrokrediten, Mohamed Yunus und seinem Social Business System. Aber zu meiner eigentlichen Frage, ich bin eher von einer ökonomischen Denkweise geprägt, würde dann nochmal etwas zurückgehen. Beispiel Europa zurzeit, auch wenn in Europa jetzt nicht die ärmsten Länder sind, haben wir jetzt dieses, ich nenne es Griechenland-Dilemma, dass wir jetzt Griechenland direkt Geldzusagen machen haben müssen, was wie eine Spende. Aber was ist wirklich schuld an dieser Situation in Griechenland, wo vor ein, zwei Monaten dieses Statement von der Frau Lagarde heißt, ich glaube, die Finanzministerin von Frankreich, die meinte, dass Länder wie Deutschland und im weiteren Sinne dann auch Länder wie Österreich Schuld tragen an diesem Dilemma in Griechenland, da wir unsere Wirtschaften so effizient gestaltet haben, über die EU Länder wie Griechenland die Möglichkeit der Selbstregulierung, des Selbstschutzes vor unserer riesigen Leistungswelle, die sie einigermaßen überschwemmt, genommen haben. Dadurch wurden Länder wie Österreich oder Deutschland immer reicher. Dadurch, dass wir Märkte wie eben Griechenland, aber ich bin mir auch sicher, Länder in Afrika wird es ähnlich gehen, keine Chance gaben, wirklich mit diesem Leistungsniveau mitzuhalten und diese Industrien vom Markt gedrängt haben. Nun fordert Frau Lagarde von diesen Wirtschaften wie Deutschland oder auch Österreich, bezieht in Deutschland als größte Volkswirtschaft, dieses Leistungsniveau etwas abzuflachen, nicht mehr so produktiv, so mit den Steuern reinzufahren, damit ich auch anderen Volkswirtschaften eine Chance gebe, im anderen Zuge den Konsum in diesen Ländern zu anzustacheln, damit auch diese ärmeren Länder Chancen haben, in Volkswirtschaften wie Deutschland zu exportieren und den Markt an sich größer zu gestalten für Güter aller Art. Ich sollte zu meiner Frage zurückkommen. Wie sehen Sie dieses Leistungsdilemma, dass diese Volkswirtschaften, die über eine derartige Leistungsmacht verfügen, diese Leistung immer erhöhen und immer erhöhen? Ist dieses auch ein moralisches Dilemma, dass ich als Volkswirtschaft dann nach strebe, immer leistungsfähiger zu werden, aber dadurch im Kehrsinn Wirtschaften wie Griechenland, aber auch noch ärmere Länder die Existenzgrundlage beinahe entziehe?
Dazu, also ich meine, ich bin Philosophin, keine Ökonomin. Das Griechenland-Problem ist, glaube ich, ein ganz komplexes. Und zwar, weil es außer Frage steht, dass in Griechenland sehr, sehr viele Menschen keine Steuern gezahlt haben. Und das war ein Hauptfaktor dort. Und das Nicht-Steuerzahlen ist natürlich sozusagen, das war fast eine Art, ja, ein Gentleman Agreement, ja, das in der Gesamtgesellschaft, aber natürlich wirklich vehement bemerkbar hat sich's gemacht, dass die oberste Einkommensschicht überhaupt nichts, nie daran gedacht hat, die Steuern zu zahlen. Ein Punkt, wo ich glaube, wo das wirklich eingreift und wo ich auch ein bisschen mehr dazu gelesen habe, das ist wirklich, was die Landwirtschaftsförderung in der EU betrifft, die Benachteiligung von Dritte Weltländern im Landwirtschaftsfaktor. Diese Art der Subventionierung des Marktes und der Schließung des Marktes, das ist wirklich ein Problem. Insgesamt, glaube ich, ist die Situation derzeit weltwirtschaftlich ungemein komplex und da traue ich mich wirklich wenig zu sagen. Denken Sie etwa daran, dass China die gesamten Staatsanleihen der USA im Moment hält. Die USA wären bankrott, wenn in China von heute auf morgen das zurückverlangen würde. Und warum hält China das? Natürlich, weil es den amerikanischen Markt haben will. Und ich glaube, da werden die Verhältnisse im Moment durch die globalen Verflechtungen sind extrem komplex. Und ich würde mich als Philosophin hier wirklich scheuen zu sagen, punktuell, das ist jetzt die größte Ungerechtigkeit oder nicht. Ich glaube, man muss den Gesamtzusammenhang sehen an Handelsbilanz und so weiter. Eine Tatsache ist sicher, dass man fragen kann generell, und das habe ich aus Ihrer Frage herausgehört, wie sinnvoll es ist, das Leistungsprinzip als Leistungsprinzip in einer Gesellschaft mit totaler Maximierung durchzupreschen. Und man sieht das jetzt genau an den Schwellenländern, die Bruchlinien hier. Denken Sie an China. Es gibt Regionen, die nicht mithalten können. Die Menschen können zum Teil nicht mitmachen. Es gibt punktuelle Regionen mit sehr hohen Selbstmord, Suizidraten, ja, es brechen traditionelle Lebensformen zusammen. Aber ich als Philosophin würde mich jetzt scheuen zu sagen, das ist jetzt dies oder jenes. Allgemein in der Philosophie finden Sie generell, auch bei den Leuten, die Dame, glaube ich, ist nicht mehr da, sie so enttäuscht war, finden Sie bei allen Philosophen eigentlich eine ganz scharfe Kritik an extremer, ungerechtfertigter Ungleichheit, ja. Das ist auch bei Rawls vorhanden. Weil wenn Sie bedenken, er lässt ja das Leistungsprinzip zu, aber das Leistungsprinzip ist so eingesetzt oder dosiert, dass es sozusagen nur gerechtfertigt ist, wenn es anderen hilft. Ja?
Aber wenn man gerade eben jetzt zum Beispiel das Beispiel China ist ja naheliegend, dass man beim Thema Gerechtigkeit auch darauf zu sprechen kommt. Und da jetzt nur mal der Konnex mit globaler Gerechtigkeit oder globaler Ethik. Wenn wir zum Beispiel über den Ressourcenverbrauch sprechen im Bereich von Energie, dann gibt es ja im Zusammenhang mit Klimawandel den Versuch sozusagen eine Gerechtigkeit herzustellen im Sinne von einer Absicherung von Ressourcen, einem Zugang zu Energieressourcen, auch hochrechnend, was passiert, wenn ein Land wie China sich in diesem Tempo weiterentwickelt und irgendwann einmal genauso motorisiert sein will wie wir, wenn die natürlich sehr viele Rohstoffe brauchen. Und da ist ja die Frage, braucht es nicht eigentlich unbedingt globale Institutionen von Gerechtigkeit, die man jetzt aufbauen muss und in die man auch Länder wie China unabdingbar einbinden muss, damit man einen Weltkollaps verhindert, der dann ja nicht mehr eine philosophische Gerechtigkeitsdiskussion ist, sondern einfach eine Frage der Existenz der Welt.
Da bin ich der Meinung, also bei Klimagerechtigkeit, das ist ja überhaupt die Ironie, nicht? Die USA versuchen sich natürlich herauszukaufen aus den gesamten Verpflichtungen und das sind unglaublich harte egoistische Interessen dahinter, ja. Also von Klimagerechtigkeit muss man gar nicht sprechen. Und der andere Punkt ist, dass sicher die Frage ist, wenn diese Länder, und man sieht das ja schon an Smog und so weiter in Peking und überall, wenn diese Länder nach genau dem Modell sich weiterentwickeln, wie wir es durch eine sozusagen relativ ungebremste Industrialisierung erfahren haben, ist sicher ein ganz neues Feld der Ungerechtigkeit und Ungleichheit da, nämlich die Frage, also wie es mit Klimafaktoren steht. Ja. Aber hier sozusagen, also von der Philosophie her, kann man das nur sozusagen artikulieren, das Problem. Aber was die USA versucht haben, seit Kyoto sich herauszukaufen, ja, das ist einfach absurd, ja. Das kann man nicht gelten lassen.
Ich würde trotzdem dafür sprechen, was Sie zuerst referiert haben, für eine Überwindung von nationalstaatlichen Gerechtigkeitsmodellen hin zu globalen Gerechtigkeitsmodellen, die sehen, dass Wirkungen ja auch nicht begrenzbar sind, also zum Beispiel im Bereich
Klima. Ja, aber ich habe heute das Problem Klima ausgespart, weil da geht es natürlich um ein globales öffentliches Gut, ja, das noch einmal neu zu diskutieren ist. Ja. Es ist nur so, dass mit Klimaveränderungen, die so hochkomplex sind, es ist nicht ganz immer zu sehen meteorologisch, wo die dann sich am massivsten bemerkbar machen. Ein öffentliches Gut, das leichter diskutierbar ist als jetzt globale klimatische Veränderungen, ist das mit Trinkwasser und sauberem Wasser, ja, der Wasserzugang. Und das wird ein im Zuge der Klimaveränderung ein sehr hart diskutierbares Problem werden. Wie weit sind Länder, die über sozusagen Zugang zu Trinkwasser verfügen, verpflichtet, anderen zu helfen? Aber die Welt funktioniert nicht nach Fragen der Hilfestellung. Die Welt funktioniert nach einer Verteilung von Ressourcen nach ökonomischen Interessen. Und hier natürlich sozusagen ist ja, die Frage,
kapitulieren Sie da jetzt mit der Philosophie nicht eigentlich?
Ja, aber ich kapituliere, glaube ich, nicht mit der Philosophie, nur ich halte auch nichts von einer Philosophie, die sozusagen mit moralischen Appellen an eine Welt herankommt, die andere Strukturen hat. Mhm. Ja, also ich denke, man muss auf gewisse strukturelle Gegebenheiten Rücksicht nehmen, weil sonst formuliert man sozusagen eine Art der Philosophie, die in keiner Weise mehr den Bezug hat zu dem, was die Leute bewegt.
Mhm. Bitte.
Sie haben vorher ein Zitat gebracht, das mich schon provoziert hat. Mhm. Sie haben gesagt, zeige mir etwas, das die Menschen besser versorgt in ihren Bedürfnissen als die Marktwirtschaft. Und das scheint mir eine klassische Killerphrase zu sein. Die kapitalistische Marktwirtschaft haben wir seit dem, sag's jetzt ganz einfach, Beginn des 19. Jahrhunderts. Also erst eine sehr, sehr kurze Zeit. Und es gab bis jetzt einen einzigen Versuch, der auf einer Philosophie basiert, das wissen wir eh alles, und der ist total gescheitert. Aber daraus abzuleiten, dass es nicht auf unserem langen Weg, den wir noch vor uns haben als Menschheit, hoffentlich, auch wenn es nicht immer danach ausschaut, noch die Chancen haben oder die Möglichkeiten haben, andere Wege zu beschreiten, das möchte ich doch wirklich für uns alle noch offen lassen. Und hätte man sie mir nicht hier vorgestellt und ich wäre so in die Diskussion hineingeschneit, ich hätte mir gedacht, ich sitze einer Soziologin oder einer Ökonomin gegenüber und weniger einer Philosophin, und auch unsere Diskussion hier bewegt sich eigentlich sehr im ökonomischen Geschäft. Und wenn ich jetzt so mir meinen Wunschvorstellungen eines Philosophen folgen darf, dann bringe ich mich auf der Suche nach einer besseren Welt, der radikalen Ansätze der französischen Existenzialisten der 50er Jahre oder die radikalen Ansätze von Adorno, Horkheim und der Frankfurter Schule weiter und entsprechen auch dem, was ich mir, aber das ist ja legitim, das soll jeder so sehen, wer es will, nur ich verstehe und erwarte nur von der Philosophie etwas anderes, bringt mich das also weiter.
Gut. Nachdem Sie provozieren, antworte ich gern darauf. Also ich wage zu behaupten, dass Sie bei den französischen Existenzialisten ja gar nichts finden werden, das Ihnen in diesen Fragen hilft. Was lebt Ihnen Camus vor? Das Bild des Sisyphos. Was lebt Ihnen Sartre vor? Ein Schwanken zwischen Maoismus und existenzialistischer Beschwörung von irgendwelchen lebensweltlichen Dilemmata. Das klassische moralische Konfliktbeispiel, dass er eines wirklichen moralischen Dilemmas ist, ob ein junger Mann der Resistance beitreten soll oder seine Mutter pflegen. Damit, mit der Reflexionsebene sind Sie hier hilflos. Was bietet Ihnen Adorno? Adorno bietet Ihnen ein essayistisches Geschwätz, in dem Sie kein einziges Argument entdecken. gut. Ich muss ein ganz klein wenig meine Branche verteidigen und ungefähr sagen, woher ich komme. Ich komme aus der analytischen Philosophie. Ich habe also begonnen in Salzburg zu studieren, hauptsächlich Logik und Wissenschaftstheorie und dann in Toronto mehr Moralphilosophie, Sozialphilosophie und politische Philosophie. Und das ist eine Philosophie, die mit gutem Grunde an Argumenten orientiert ist. Und ich bin nicht die Philosophin hier, die Ihnen sozusagen die Tiraden der essayistischen, literarischen Welterbauung vorlebt. Aber in der Philosophie, mit der ich mich beschäftige, sucht man sehr wohl nach Argumenten, nach Modellen und versucht, diese Fragen in einem bestimmten systematischen Rahmen zu behandeln. Und mit gutem Grund kommt man auf die Ökonomie. Warum? Weil die Ökonomie einer der entscheidendsten Faktoren ist, wenn es um die Verteilung eines der wesentlichsten Güter dieser Welt geht, und das sind Einkommen und Vermögen. Und überlegen Sie mal, worüber sich die Alltagssorgen der Menschen wirklich richten. Das ist über viele Fragen der metaphysischen Selbstdefinition, der Selbstachtung, der Autonomie, wie wir betont haben, aber auch Fragen, und es berührt Menschen konkret, was habe ich an Einkommen zur Verfügung? Ja, was reicht es? Kann ich meinen Kindern eine Ausbildung bezahlen? Ja, und mein Punkt ist nur, dass man das also sozusagen nicht ignorieren kann. Dann zum nächsten Punkt, den Sie gesagt haben, dass der gegenwärtigen politischen Philosophie die Utopien ausgegangen sind. Das ist in einem gewissen Sinn stimmt das, und da bin ich genau wie Sie nicht sehr glücklich. Ja? Also ich wäre glücklicher, wenn wir radikalere Utopien formulieren könnten, die aber nicht das Problem haben, wie es eben eine klassische Utopie hatte, dass sie dann auf einer Ebene, nämlich der Freiheitsebene, so versagt, dass die ganzen Ideen auf der anderen nicht mehr stimmen. Ja? Und da stimme ich Ihnen zu und ich bin auch der Meinung, dass man sozusagen durchaus mit Modelle entwickeln kann, wo man sozusagen eine stärkere Güterkonzeptionen formuliert. Hier haben Sie aber ein kleines Problem in liberalen Demokratien. In liberalen Demokratien haben es Menschen nicht gerne, wenn andere ihnen skizzieren, wie sie ihr Leben zu führen haben. Und das ist einer der Grundwerte. Und ich glaube, diese Selbstbestimmung, diese Autonomie im Definieren des Lebensplans führt dazu, dass wir auf der anderen Seite, wenn es um Utopien geht, etwas zaghafter geworden sind oder zurückhaltender. Aber viele der Forderungen, die hier drin sind, auch bei Rawls, ja, die haben ein ziemlich hohes Potenzial auch, ich weiß jetzt nicht genau, die haben ein ziemliches Potenzial auch der Gesellschaftsveränderung, das man nicht unterschätzen sollte. Sie müssen die USA hernehmen. Die Theorie, wie Rawls sie formuliert mit dem Differenzprinzip, das ist in den USA, ja, als Theorie ist das links, links, links. Das ist schon fast marxistisch. Warum? Weil in den USA bereits die Idee, Steuer zu einzuheben mit dem Ziel der Umverteilung von vielen Amerikanern als Radikalsozialismus geahndet und gehalten wird. Und warum? Weil dort eine komplett andere Konzeption auch der Eigentums- und der Grundrechte, die von John Locke herkommt, vorrangig ist, während auf dem Kontinent bei uns mehr die Theorien von Kant und Rousseau. Was ist der Unterschied zwischen Locke und Kant und Rousseau? Ganz grob gesagt, bei Locke ist es so, sie nehmen sich, was sie haben können, ja, sozusagen. Er hatte die Idee natürlich des amerikanischen Kontinents, ja, aus kolonialer Perspektive irgendwie vor Augen. Da gibt es einen Kontinent, da leben ein paar Wilde, aber da können wir uns aneignen. Aber er hat etwas eingeführt, sie dürfen sich nur das aneignen als Gut, das sie auch bearbeiten. Ja, und das ist sozusagen, ob man es will oder nicht, ob man es schön findet oder weniger schön findet, das ist die offizielle Ideologie der amerikanischen Gesellschaft geworden. Und das, was sie erarbeitet haben, woran sie arbeiten, das ist ihr Eigentum. Darauf haben sie Anspruch. Und sprechen Sie mal mit Amerikanern über die europäischen Wohlfahrtsstaaten, wie wir sie haben. Sie müssen nur mal nach Amerika oder zurückfliegen und die amerikanischen Zeitungen lesen mit ihren Kommentaren über die sklerotischen europäischen Wohlfahrtsstaaten. Und ich denke, da steckt so viel Konfliktpotenzial drin, dass man natürlich hier mehr auch gesellschaftskritische oder fast utopische Konzeptionen entwickeln kann.
Eine Wortmeldung haben wir noch.
Es würde mich interessieren, was halten Sie von der Aussage von Andrew Carnegie, dem Multimilliardär, der gesagt hat, wer in Reichtum stirbt, stirbt in Schande.
Also vielleicht, wie soll ich das sagen? Es ist in den USA... Ich kann die Frage nicht beantworten, wozu Menschen verpflichtet sind, die extrem reich sind und die das geerbt haben oder durch Vermögen angehäuft haben. Es ist durchaus zu beobachten, in den USA, wo es gigantische Ansammlungen von Vermögen gibt, dass diese Leute natürlich ein schlechtes Gewissen haben. Und zum Beispiel gibt es in den USA viel mehr Stiftungen an Universitäten, wovon wir in Österreich träumen nur können. Ja? Weil bei uns ist natürlich so, dass sozusagen der Staat einspringt, aber diese Leute dort, da gibt es große Stiftungen. Ich stehe dem Ganzen trotzdem sehr kritisch gegenüber. Und ich denke, ab einer gewissen Grenze hat Reichtum ein obszönes Element. Und das ist nicht wegzudiskutieren. Ja? Und die Frage, was diese Menschen mit ihrem Reichtum machen, Das ist natürlich ihnen überlassen, ja. Aber es gibt also in den USA zahlreiche Beispiele, dass die Leute dann sehr viel Geld spenden an Organisationen. Ich sehe es aber kritisch, denken Sie an Soros, ja. Auf der einen Seite spendet er, auf der anderen Seite macht er eine Finanzspekulationen, die einfach im höchsten Ausmaß unethisch sind, ja. Aber er hat sich ja an Währungsspekulationen enorm bereichert. Und da ist natürlich eine Verlogenheit im Spiel, die ich als Verlogenheit benennen würde. Und das ist nicht kompensierbar dadurch, dass er dann wieder karitative Organisationen macht.
Jetzt wird es erst so richtig heiß, gell? Und jetzt sind wir aber schon über unserer vorgesehenen Zeit. Deswegen möchte ich zum Schluss eigentlich nur eine letzte Frage noch an Sie stellen. Unser Titel heute hatte gelautet: Globale Gerechtigkeit, ein überzogenes normatives Ideal mit Fragezeichen.
Ja.
Was stellen wir da jetzt bei dieser Frage dahinter? Ein Ja, ein Nein, ein Das kommt darauf an?
Das Letzte, es kommt darauf an. Es ist ein überzogenes normatives Ideal, wenn man es nur auf den Schultern der Individualethik, der persönlichen Ethik und der Einzelindividuen, wozu sie verpflichtet sind, abhandelt. Es ist... ja? Gut.
Haben wir noch wo ein Mikrofon? Eine letzte emotionale Wortmeldung.
Dieses Thema der Verantwortung vielleicht für globale Ebene eines Staates ist ja überhaupt kein Thema bei uns in der Politik.
Ja, nein, kann man es nur mal?
Das ist überhaupt kein Thema in unserer Politik und schon gar kein... Ich hab schon. Und auch kein Thema bei Wahlkämpfen oder wir haben nur eine Partei, die das hin und wieder anspricht und die kommt nicht weiter, die steht, die einfach auch moralische Werte zur Diskussion stellt. Lassen Sie mich, ich glaube, ich bin alt genug, dass ich das Mikrofon halten kann. Ja, es tut mir leid, dann haben Sie Ihr Gerät vielleicht nicht richtig eingestellt. Okay, ja, Gerüchte sind auch etwas Wichtiges. Nein, ich glaube nur, dass Staaten nur dann etwas tun, wenn sie Druck bekommen. Ansonsten reden sie den Bürger nach dem Mund, weil sie wollen wiedergewählt werden. Also wenn der Einzelne seine Verantwortung nicht transportiert, dann ist der Staat überhaupt nicht veranlasst, etwas zu tun. Weil mit dieser Thematik macht er keinen Staat. Wenn die Bewusstheit unter den Bürgern für die Mitverantwortung auf der ganzen Welt nicht einmal entsteht und wächst. Mhm.
Drum lassen wir die Frau Professorin fertig reden, weil sie war erst beim Punkt 1 von kommt darauf an.
Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben. Ja? Und ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja? Es ist etwas Unterschiedliches zu sagen, ich habe direkt gegenüber diesen Menschen die direkte Verantwortung. Oder ich habe eine Verantwortung, das Problem, mir des Problems bewusst zu sein und in meinem Wahlverhalten, können auch Bürgerinitiativen sein, können ganz viele verschiedene Modelle sein, das gegenüber den staatlichen Institutionen oder anderen Institutionen transparent zu machen, publik zu machen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und das Zweite, das Sie so betont haben, das würde ich auf gar keinen Fall ausschließen. Das versteht sich von selbst, ja. Und darum habe ich eingangs die Daten präsentiert. Die Daten können uns nicht, die können wir nicht ignorieren. Das Problem ist da. Aber das Problem ist nicht damit zu lösen, dass wir sagen, wir individuell sind jetzt zur größtmöglichen Anstrengung nach einem Differenzprinzip. Warum? Weil ich es für wichtig halte, gerade im Bereich der Moral und der Ethik, und da wird so viel Unheil angerichtet durch unpräzise Formulierungen, genau zu definieren, was genau gefordert ist. Und auf individueller Ebene ein Differenzprinzip können Sie nicht operationalisieren. Das hat keine Bedeutung. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie müssten jeden Tag damit leben, dass was Sie tun, die Position der schlechtest gestellten Person auf der Welt verbessern sollte. Wenn Sie das tun, dann haben Sie sozusagen, ich weiß nicht, was Sie im Kopf haben, aber Sie haben sicher kein klares normatives Kriterium im Kopf. Aber wenn Sie
Okay, wir brauchen ja auch eine Nachspielzeit. Die Frau Professorin hat noch ein bisschen Zeit nach dem Schlusspfiff. Dann können wir das ja vielleicht noch vertiefen.
Also, ja, ich verstehe Ihren Punkt und Ihr Punkt ist wichtig. Ja? Nützt es der konkreten Person, die verhungert? Ja? Oder dem Kind, das unter 5 Jahren stirbt? Und das sind Millionen. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich verstehe Ihr Argument.
Okay. Genau, die Diskussion muss in die Handlungsebene überfließen. Ich glaube, da sind Sie ja wieder dabei, oder?
Ja, da bin ich dabei. Allerdings habe ich auch oft ein schlechtes Gewissen. Denn nur am Schreibtisch zu sitzen oder im Hörsaal ist vielleicht auch ein bisschen wenig. Aber das sind Lebenskontexte.
Aber immerhin sind Sie heute nach Linz gekommen, das ist schon mal ein Ansatz. In den Kempler-Salon. Ehe wir schließen, möchte ich noch 2 Hinweise auf die nächste Zukunft geben. Das ist ja immer gut, wenn man zumindest da eine Perspektive hat. Am kommenden Montag im Kepler-Salon 19.30 Uhr das Thema Abschied von der Privatsphäre, wieder ein Fragezeichen, zur Technologie und Sozialpsychologie des gläsernen Menschen. Zu Gast sein werden Rima Aschur und Michael Krieger. Und in 2 Wochen dann, heute sind wir ja leider nicht zu den Frauenrechten ausführlich gekommen, da werden wir uns dann extra mal damit beschäftigen. In 2 Wochen das Thema Gendermedizin, brauchen Männer und Frauen die gleiche Medizin? Zu Gast wird sein Alexandra Kautsky-Willam, die erste Primarier in diesem Bereich. Frau Professorin, ich danke Ihnen sehr herzlich. Sie haben noch ein bisschen Zeit, wenn jemand noch diskutieren möchte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und beehren Sie uns bald wieder. Danke.